begrüßen alle Umsteiger und Umsteigerinnen zur Folge 101 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 25. August von Peter Ruhrs und Ralf Hersel. In dieser Folge besprechen wir, ob die Linux-Community den Windows-Anwenderinnen den Umstieg zu schwer macht. Guten Abend, Peter.
Ja, guten Abend, Ralf, und guten Abend, Community. Ja,
das Thema stammt von dir, gell?
Genau, so ist es.
Und ich weiß von dir, dass du erst kürzlich von Windows so halb auf Linux umgestiegen bist. Und ich glaube, das ist auch so der Trigger, ne, für dieses Thema.
Genau, also ich habe 25 Jahre Windows-Erfahrung. Von 3.1 bis 11 habe ich jede Version mitgemacht. Fast jede, und habe jetzt vor 2-3 Monaten zu Hause auf Linux Mint mit dem Cinnamon Desktop umgestellt, und zwar vollständig. Also ich habe jetzt kein Windows mehr und habe jetzt im Nachhinein gedacht, also so manche Stunde hätte ich mir ersparen können, wenn ich das vorher gewusst hätte oder wenn ich gewisse Informationen ein bisschen in anderer Form vielleicht erhalten hätte. Ja, und da hatte ich euch angeschrieben. Es ist ja nicht neu, das Thema für euch. Ihr habt ja vor 2 Jahren oder 3 mal so eine Serie gemacht, habe ich gesehen. Genau, aber ob man da mal drüber quatschen kann, eben vielleicht ein bisschen egoistisch aus meiner persönlichen Perspektive, wie es mir da so gegangen ist.
Also wenn wir vor 2 oder 3 Jahren darüber gesprochen haben, dann ist es ja jetzt schon wieder neu.
Genau.
Ja, schön, Linux Mint, die Einsteiger-Distro überhaupt. Also ich habe in letzter Zeit eher schlechtere Erfahrungen mit Linux Mint gemacht, weil ich wollte meine 81-jährige Mutter, die seit 20 Jahren auf Ubuntu ist, die wollte ich dann auch mal auf Linux Mint, jetzt muss ich Deutsch reden, umziehen. Und ja, das hat überhaupt nicht geklappt. Das hatte irgendwelche Hardwaregründe mit dem HP-Notebook, was sie hatte. Da lief die Installation, lief 1A durch und nach dem Booten hieß es dann, kein Betriebssystem erkannt. Oh. Ja, und schlussendlich habe ich ihr dann Manjaro installiert. Das funktionierte dann.
Okay.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, zu den Hausmitteilungen. Eigentlich gibt es keine richtigen Hausmitteilungen, es gibt aber die Nummer dieser Folge, 101. Und da stellt sich doch die Frage, gibt es eine Bedeutung hinter dieser Zahl 101? Und da gab es bei uns in der Redaktion, gab es einen Hinweis darüber, ja, 101 ist so das Codewort für Anfänger. Und der Hintergrund ist, dass es im amerikanischen und auch im englischen Schulsystem gibt es so eine Nummerierung von Klassen an Schulen, Universitäten. Und das 1 steht praktisch für den Jahrgang und 01 für die Folge der, wie sagt man, Lektionen, Klassen, die man da schon durchlaufen hat. Und 101 ist halt so erster Jahrgang, erste Klasse. Ja, also das sind die Anfänger. Peter, 101 bedeutet für dich das irgendwas?
Tatsächlich überhaupt nicht. nee, ich habe jetzt vorher auch überlegt, aber nee, ist einfach eine ganz normale Primzahl, glaube ich.
Ja, ist 101 eine Primzahl?
Glaube ich.
Bist du Mathelehrer?
Nein, Jesus, überhaupt nicht.
Gut, also wenn 101 eine Primzahl ist, was wir jetzt während der Aufnahme nicht mehr verifizieren wollen, ich habe noch ein paar andere Bedeutungen. Und zwar gibt es den Errorcode 101 und das ist die HTTP-Antwort vom Server auf Connection Broken oder Connection Closed. Hat man vielleicht schon mal gesehen im Webbrowser. Dann gibt es den Film 101 Dalmatiner von 1996, kennen bestimmt auch viele. Meine jüngste Tochter hat ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Und dann, Peter, das kennst du aber, oder? Depeche Mode, die Band, da gibt es das Album 101 von 1989. Jetzt sag nicht, dass du das nicht kennst.
Doch, also auch den Film hätte ich gekannt. Und ja, Depeche Mode. Das muss man, glaube ich, kennen, um überhaupt überlebensfähig zu sein.
Ja. Also. Ja, und dann gibt es noch die 101. der Airborne Division, sowas Militärisches, die hat wohl auch eine bestimmte Bedeutung, habe ich jetzt nicht näher recherchiert. Ja, und binär ist es halt die dezimale Zahl 5. Und mehr Bedeutungen wollen wir dieser Zahl 101 auch gar nicht zumessen, steigen daher ins Thema ein. Also machen wir Windows-Usern den Umstieg zu schwer. Und da bin ich heute mal ins Internet gegangen, um die Shownotes vorbereiten und habe mir halt mal so Probleme, Gründe ausgeben lassen, warum es für Windows-User schwierig ist, umzusteigen. Und da gibt es natürlich noch viel mehr als die 10 Punkte, die ihr in den Shownotes findet. Und ich möchte mal mit einem ganz einfachen Grund beginnen, nämlich ob man den Umstieg privat macht oder beruflich. Und meine These ist, dass es privat wesentlich einfacher ist, weil man da weniger Abhängigkeiten hat als im Büro. Und ich weiß von Peter, dass er genau wie ich im Büro auch dazu gezwungen wird, Windows einzusetzen. Kannst du diese These bestätigen, dass es privat leichter ist als im geschäftlichen Umfeld?
Absolut. Also privat ist auch, wenn mal was nicht geht, dann versucht man es halt anders oder nochmals oder man versucht es morgen nochmal und so weiter. Und im Geschäftlichen geht sowas häufig halt nicht. Bei mir ist es so, ich arbeite in einem Unternehmen mit etwa 35.000 Mitarbeitenden und da ist eigentlich die Windows-Welt vorgegeben. Also da ist die ganze Software-Umgebung drumherum ist auf Windows ausgerichtet. Und wir betreiben natürlich auch IT-Systeme, die selbst auf Linux laufen. Das ist wie überall so. Aber genau, ich dürfte und könnte gar nicht mein Arbeitsgerät irgendwie auf ein anderes Betriebssystem umstellen.
Also ich habe mir vor einem Jahr ein altes Notebook gegriffen, mit dem Vorsatz, jetzt im Büro mit Linux arbeiten zu können. Und ich muss sagen, ich habe das auch alles hinbekommen. Also die ganze Konnektivität zu den vorgegebenen Programmen, sei das jetzt irgend so ein Exchange-Server oder Teams oder Microsoft 365, gut, das ist ja Webbrowser, habe ich eigentlich alles hinbekommen. Auch die VPN-Verbindung, ich weiß nicht, was da sonst noch war, hat alles funktioniert. Also tatsächlich ist es möglich, dass man im Rahmen der geschäftlichen Anforderungen auch mit einer Linux-Maschine in so einem Windows-geprägten Umfeld arbeiten kann. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich im Büro mit meinem Windows-Notebook arbeite.
Das ist keine Schande, du bist die Mehrheit.
Ja. Ja gut, gehen wir doch mal so unsere Punkte durch. Also was wird da als Problem empfunden? Kompatibilität von Software. Also Programme, die unter Windows laufen, sind möglicherweise nicht für Linux verfügbar. Wie war das bei deiner Umstellung? Hast du da irgendwas vermisst?
Alles. Nein, weil tatsächlich, es gibt ja für die allermeisten Programme gibt es auf Linux ein Äquivalent, das aber anders heißt und das irgendwie auch im Detail irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Und damit kämpfe ich tatsächlich bis heute noch ab und zu, dass einfach alle Bezeichnungen der Programme ganz anders sind. Das heißt, man findet als Windows-User findet man für fast alles einen Ersatz, aber man muss halt noch herausfinden, wie das Ding heißt und ob es dann wirklich auch das ist, dass das tut, was ich gern möchte. Also eben so diese 1-zu-1-Programme, also ein 1-zu-1-Ersatz gibt es fast nicht auf Linux oder ist jetzt nach meiner Erfahrung relativ selten. Ja, und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, das ist tatsächlich so.
Ja, das ist so. Ne? Also man befindet sich in einem anderen Ökosystem, die Paketverwaltung funktioniert anders, die Programme heißen anders und es sind natürlich auch andere Programme. sind halt Linux-Programme und es gibt ja diverse Webseiten mit so Alternativen. Also was sind die Äquivalente, oder vielleicht ist Äquivalent auch das falsche Wort, weil es ist ja nicht das Gleiche, sondern es ist ein anderes Programm, was dir aber eine ähnliche Funktionalität bietet. Also beispielsweise nehmen wir mal jetzt so eine Office Suite. Da gibt es im Windows-Umfeld, verwenden vermutlich alle nur Microsoft Office. Und im Linux-Umfeld gibt es halt LibreOffice, es gibt OnlyOffice, es gibt SoftMaker, heißt das SoftMaker Office? Also verschiedenste Angebote, aber die treten eigentlich nicht an, um ein 1:1-Ersatz von Microsoft Office zu sein. Sie gucken schon auf Kompatibilität, das ist ja auch gut, aber es sind halt eigenständige Office-Suiten, die anders funktionieren, andere Teilprogramme bieten. Und da komme ich halt wieder mit meinem Spruch, ne? Also du sollst halt Textverarbeitung lernen und nicht Word oder Excel lernen.
Ja. Das gefällt mir, ja. Ich habe jetzt auch OnlyOffice aktuell bei mir drauf. Ich bin da noch ein bisschen am rausfinden, was mir gefällt. Und alle, ich weiß jetzt nicht, ob noch Windows-User hier auch zuhören. Wenn du Microsoft Office gewöhnt bist und dann schaust du zum ersten Mal in OnlyOffice rein oder auch eben in viele andere derartige Apps, dann kannst du problemlos deine Tabellen und Texte und so erstellen, absolut intuitiv, auch wenn du das Programm noch nie gesehen hast, fast immer. Und dann vielleicht so ein paar Special Features, wenn du die noch haben willst, die musst du unter Umständen anders lernen.
Ja, genau. Zweites Thema, Hardware-Treiber. Hattest du bei deiner Umstellung Probleme mit nicht erkannter Hardware?
Ja, tatsächlich. Ich habe zu Hause habe ich nur einen Asus Gaming Laptop und Asus ist jetzt nicht die erste Wahl, wenn man plant, mit Linux zu arbeiten. War bei mir halt nicht geplant. Und ich habe interne Lautsprecher, die funktionieren bis heute nicht. Ich habe gelesen, da müsste man ein BIOS-Update manuell editieren und einspielen, damit der Kernel überhaupt damit arbeiten kann. Das habe ich mich noch nicht getraut. Dann die beleuchtete Tastatur, also einfach die Beleuchtung, hat lange nicht funktioniert. Da habe ich auch ein kleines Tool mittlerweile gefunden. Das geht jetzt. Und ich kann aber auch sagen, es könnte auch andersrum sein. Also mein Drucker, Mein Game-Paddle, also der Gaming-Controller und auch das Gaming-Lenkrad, das hat alles Plug-and-Play funktioniert, also eingesteckt und läuft. Unter Windows habe ich für das alles spezielle Tools gebraucht und musste da die Einstellungen noch fein justieren, bis das funktioniert hat. Also es kann auch umgekehrt gehen, ja, aber doch, dass jetzt dieser Lautsprecher doch relativ abschließend nicht funktioniert, definitiv, ist in meinem Fall nicht so schlimm, weil ich betreibe das Ding meistens an der Dockingstation, aber das ist schon, das könnte schon ein Genickbrecher sein, wenn es irgendwas ist, das man halt wirklich, wirklich braucht und dann nicht nutzen kann.
Ja, du hast Drucker erwähnt und da habe ich auch wieder ein aktuelles Beispiel. Es kommt wieder meine Mutter ins Spiel, weil die hat so ein Canon PIXMA Tintenspritzer-Scanner-Gerät. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten, musste ich unter Ubuntu immer von Canon dann noch extra Linux-Treiber für den Drucker und für den Scanner runterladen. Mhm. Und jetzt bei der neuen Installation mit dem Arch-basierten Manjaro lief das auch out of the box. Also der Drucker wurde erkannt, der Scanner wurde erkannt, druckt einwandfrei, scannt einwandfrei, überhaupt keine Probleme.
Cool. Ja. Und ich finde es so lustig, dass wir immer, egal in welcher Welt, so viel noch über Drucker sprechen. Da würde man irgendwie meinen, die Dinger gibt es seit 100 Jahren, das sollte doch mal laufen, aber ist wirklich nicht so, ja.
Also ich persönlich habe seit Ewigkeiten keinen Drucker mehr. Ja gut, aber eben, meine Mutter, die ist da noch so ein bisschen oldschool und druckt halt für Geschäftspartnerinnen Dinge aus und muss Sachen scannen und ja.
Aber sie scheint deine Beta-Testerin zu sein, ein bisschen, oder?
Sagen wir mal so, ich habe sie irgendwann mal von, was war denn das, Windows XP auf Linux umgestellt und seitdem hatte ich sehr viel mehr Zeit, mit ihr über andere Dinge zu reden, als über Computerprobleme.
Das hast du schön gesagt. Okay.
Jo. Kommen wir zum dritten Punkt. Da geht es um Benutzeroberfläche und Bedienung. Da gibt es natürlich Unterschiede. Also zum einen mal gibt es ja viele verschiedene Desktop-Oberflächen, die sich dann auch in der Bedienung unterscheiden. Bei Windows und Mac OS kennt man eigentlich nur einen Desktop. Und ja, das ist halt auch eine Herausforderung. Also zum einen ist es die Qual der Wahl, die man auf einmal hat. Und zum anderen ist es natürlich nicht dasselbe, was man aus der Windows-Umgebung gewohnt ist. Mhm. Ist das wirklich ein Problem oder ist das eigentlich ein Benefit? Wie heißt das auf Deutsch? Ein Vorteil?
Ein Gewinn. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin wie gesagt auf dem Cinnamon Desktop und mir ist der Umstieg diesbezüglich sehr leicht gefallen. Also ich suche ab und zu noch Tastenkombinationen, aber ich habe ja sonst auch ein Startmenü, wie es Windows kennt. Der Datei-Explorer ist sehr ähnlich, nur viel besser, aber sehr ähnlich. Das Menü ja, ist ein bisschen eine Umgewöhnung. Ich fand jetzt den Umstieg auf Linux, also auf den Cinnamon Desktop nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber das ist bei anderen Desktops vielleicht anders, die kenne ich nicht. Und ich habe jetzt gerade heute habe ich ein Video gesehen auf der Videoplattform, die nicht genannt werden will. Da gibt es offenbar, das wirst du besser wissen, eine Benutzeroberfläche, wo wirklich Windows 11 nachgebaut wird.
Gibt es verschiedene, ne? Also ich meine, okay. Du kannst ja die einzelnen Desktops auch noch tweaken, dass sie dann möglichst Windows-ähnlich aussehen. Ich finde das persönlich gar nicht so gut. Also ich finde sowas Neues entdecken und sich mit neuen Arbeitsabläufen anfreunden, die man dann vielleicht auch besser findet, ich finde, das ist eine schöne Herausforderung. Ja. Und wie du gesagt hast, Cinnamon ist ja vom Grundbedienkonzept das Gleiche, was wir seit 30 Jahren kennen, ne?
Ja, und eben wegen den Windows 11 Nachbauten, eben habe ich mich auch gefragt, finde ich das schön oder so, und musste auch sagen, nein, eigentlich, ich will das nicht. Also gerade die Systemsteuerung, also die Einstellungen, die mit Windows 11 aus meiner Sicht komplett kaputt gemacht wurden, aus Usability-Sicht, auch das wurde nachgebaut und das ist einfach so furchtbar. Und da würde ich empfehlen, wer unbedingt diesen Desktop haben will, ist vielleicht besser bedient, wenn er auf Windows bleibt. Und sonst ist die Umstellung wirklich nicht so groß und man entdeckt wirklich viele Features in Linux, wo man sich fragt, warum hat das eigentlich Windows nicht, wenn das eine freie Community von sich aus schon seit Jahren kennt.
Genau. Vierter Punkt, Dateisysteme. Ich glaube, das ist nicht wirklich so ein Problem. Okay, also es gibt 12 verschiedene Dateisysteme. Bei Windows ist das halt NTFS und bei Linux hat man dann auch wieder die Wahl. Also üblicherweise kommt ext4 da mit. Viele sind auch schon standardmäßig auf ButterFS umgestiegen und es gibt noch weitere. Aber ich würde jetzt mal sagen, als normaler Anwender oder Anwenderin hat man damit ja kein Problem, oder? Das Dateisystem macht, was es soll. Gut, manche, also wie ButterFS, haben dann halt noch so Vorteile, dass man Snapshots ziehen kann. Ja. Wie siehst du das? Ist das ein Thema oder eigentlich nicht?
Für mich war es null Thema. Ich weiß aber nicht, wie das für Multiboot-Systeme ist, wenn man dann noch wenn man jetzt Windows und Linux parallel betreiben will und dann noch vielleicht übergreifend auf Dateien zugreifen will, was man da vielleicht beachten muss, das kann ich nicht sagen. Solche Dinge sind aber für mich, finde ich, schwierig, wenn sich Einsteiger oder Umsteigewillige, sage ich jetzt mal, in Foren oder Communities melden, um Hilfe bitten und dann die Community darauf hinweist und achte dann auf die Dateisysteme und informiere dich gut, es gibt das und hier sind drei Tabellen mit den Vor- und Nachteilen. Sowas kann eine echte Hürde sein, weil es Verunsicherung streut. Also wenn man daraus ein größeres Ding macht, als man es vor dem Umstieg auf Linux überhaupt haben muss.
Da stimme ich dir absolut zu, weil ich finde, Dateisystem ist überhaupt kein Thema, mit dem sich Umsteigerinnen beschäftigen müssen. Das funktioniert. Ja. Im Zweifel nehmt ext4 oder ButterFS, es funktioniert.
Also ich kann auch sagen, ich kenne die auch bis heute nicht. Bei der Installation wurde mir ein System vorgeschlagen und ich dachte mir, jo, dann wird es schon laufen.
Ja, ext4. Ja. Genau. Dann auch ein großes Thema, Spiele. Das war so dieses Damoklesschwert seit Jahren über Linux. Ja, nee, also ich will ja gerne Linux verwenden, aber parallel betreibe ich dann noch einen Windows-Rechner, weil darauf laufen meine AAA-Spiele und so. Da hat sich aber, ich denke mal, durch Steam und durch Steam Deck und was Valve da gemacht hat, in den letzten Jahren sehr viel geändert. Also ich habe, glaube ich, diese Woche irgendeinen Bericht gelesen, wo sie von irgendeinem AAA-Spiel, ich weiß nicht mehr, welches es war, haben sie einen Performance-Test gemacht. Und das lief dann unter Linux, lief das schneller und performanter als unter Windows, obwohl noch irgendwelche Layer, also hier Vulkan und so dazwischen waren. Ja. Ich selber bin kein Gamer, von daher kann ich da nicht viel zu sagen, aber der Peter hat dazu eine Meinung.
Also das ist genau meine Geschichte eigentlich. Also ich habe, als ich noch jung war, also ich bin jetzt knapp 40, nicht ganz, das ist wichtig, war ich vor allem Gamer am PC und da ist natürlich Linux, ich habe davon gehört, aber das ist nicht in Frage gekommen damals und ich habe mich seither auch nie wieder damit beschäftigt und jetzt habe ich etwa diesen Frühling, habe ich mir das Steam Deck geholt, das ist so ein Handheld-Gaming-Gerät und dieses Steam Deck, das läuft auf Linux, also da hat Valve, der Hersteller, hat eine eigene Version von Arch Linux gezogen und lässt darauf seine Spieleplattform laufen. Und das hat mich sehr misstrauisch gemacht ursprünglich, weil ich dachte, es geht ja gar nicht mit Linux. Die Feedbacks waren aber eben sehr gut. Ich habe mir das Ding dann wirklich gekauft, immer noch skeptisch und war erstaunt, dass da wirklich Tausende, Zehntausende Spiele, die wir von Windows auch kennen, absolut problemlos laufen. Und das war dann auch die Initialzündung, dass ich gesagt habe, hey, Windows hat in dieser Zeit gerade ein paar komische Ankündigungen gemacht, komm, jetzt versuch das mal, ob das nicht wieder doch ein Thema wird für dich. Also ich spiele heute noch immer mal wieder und da laufen wirklich auch Top-Titel ohne Probleme, teilweise mit besserer Framerate, teilweise ein bisschen schlechter. Und für mich, der sich immer so spontan Spiele aussucht, ja, worauf habe ich gerade Lust, was gibt es so, ist das kein Problem. Wer aber wirklich Hardcore-Gamer ist und sich gewisse Spiele am Tag 1 holen will und immer gleich losspielen will, für den ist Linux nach wie vor ein schwieriges Pflaster. Es gibt Spiele, die überhaupt nicht laufen, wie Counter-Strike 2, das sehr, sehr beliebt ist. Und dann kommt Linux leider nicht in Frage. Aber ich habe auch das Gefühl, oder das wirst du besser wissen, da ist ja extrem viel in Bewegung. Eben, du hast gesagt, bei Proton, ich verfolge da ein bisschen die Release-Notes und was da alles schon gekommen ist, nur im letzten halben Jahr und noch kommen wird, ist schon beeindruckend.
Ja, also ich denke auch, dieses Argument, unter Linux kann man nicht spielen, das gilt nicht mehr.
Das ist falsch, ja. Ja,
das ist falsch. Okay, sechster Punkt, Support und Community. Also ich weiß nicht, Windows-Support, also ich habe jetzt noch nicht wirklich beim Windows-Support angerufen und irgendwas gefragt, habe aber in der Community schon sehr viele Lösungen für Probleme, die ich im GNU-Linux-Umfeld hatte, gefunden. Ja. Telefonierst du ab und zu mit dem Windows-Support?
Nein, ich kenne keinen Mensch, der das jemals getan hat. Es ist auch so, wenn irgendein unter Windows ein Programm abstürzt oder so, dann kommt so ein kleiner Loader. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht und dann sucht es im Internet nach irgendwas. Und ich habe auch noch nie erlebt oder gehört, dass dieses Ding jemals eine Lösung gefunden hat. Also nach meiner Erfahrung sind Windows-User auch gewohnt, dass sie sich durch irgendwelche Foren durchwühlen, um ein Problem zu lösen, aber dass sie sich das halt viel, wie soll ich jetzt sagen, also ich kann jetzt noch in meiner Erfahrung sprechen, ich habe jetzt nach dem Umstieg auf Linux viel mehr Zeit mit Googlen und mit Suchen und so weiter verbracht, als vorher in den letzten, ich sag mal, 4 Jahren Windows. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist das normal, aber der Windows-Support, der, glaube ich, ist außerhalb des Geschäftsbereiches nicht wirklich brauchbar.
Ja, ich glaube, also in der Linux-Community gibt es ja vielfältige Angebote, unter anderem auch bei uns, bei GNU/Linux.ch, den Help-Kanal. Da wird auch viel gefragt und viel geantwortet. Das ist so ein Geben und Nehmen, was ich sehr schön finde. Dann gibt es natürlich das berühmte ubuntuusers.de, wo man sehr viele Antworten findet. Dann halt auch die Wikis von den Distributionen. Also das Arch-Wiki ist da berühmt. Da findet man auch auf jede Frage eine Antwort. Also es gibt sehr viele. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich so in die Community eingebracht hat, also bis man so die eingetretenen Pfade kennt und weiß, wo man gute Lösungen findet, wo man Antworten bekommt und wo man auch in Interaktion treten kann und irgendwann dann auch selbst Lösungsvorschläge machen kann. Das ist halt Community-Arbeit, ne? Also ich meine, es ist ja auch sehr befriedigend, wenn man irgendwo in einem Forum eine Frage liest und man kann darauf antworten, kann sagen, ah, ich hatte das Problem auch, probier doch mal das und das.
Ne, das ist wirklich ein tolles Gefühl, ja. Das konnte ich jetzt einmal im Bereich Gaming, hatte ich das schon selbst. Und das klingt wahnsinnig egoistisch, merke ich gerade, aber es ist jetzt wirklich so, ja.
Genau. 7. Punkt. Eingewöhnung in die Kommandozeile. Ja, die Kommandozeile. Das ist ja immer dieses Ding. Ne? Also der Mythos besagt ja, Linux kann man nur verwenden, wenn man die Kommandozeile beherrscht. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren mal so. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, man kann eine Linux-Distribution installieren und wird niemals mit der Kommandozeile in Berührung kommen.
Vielen Dank.
Der Punkt ist, irgendwann will man mit der Kommandozeile in Berührung kommen, weil man damit so viele tolle Sachen machen kann, die einem die Arbeit wirklich erleichtern. Stichwort Batch-Umwandlung von Fotos oder sowas. Mhm. Peter, du bist erst 2 Monate dabei. Welchen Schrecken hat die Kommandozeile für dich denn noch?
keinen oder eigentlich nie gehabt. Beruflich brauche ich ab und zu die Windows PowerShell, die ja im Grunde das Äquivalent ist, das, wo man per Texteingabe auf alles zugreifen kann, was das Betriebssystem an und für sich hergibt, ohne grafische Benutzeroberfläche. Aber da bin ich nicht so eine Referenz. Was du gerade gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig und da möchte ich die Leute auch bitten, das zu tun, wenn Umsteiger sich da Sorge machen wegen diesem Terminal. Man darf ihnen sagen, du kannst mit Linux arbeiten, du kannst deinen Spaß haben, jahrelang ohne eine einzige Kommandozeile einzugeben. Das funktioniert. Ich erlebe oft in Foren, dass gesagt wird, nein, das muss man doch können und ein Linux-User, der das Terminal nicht bedienen kann, ist auch kein Linux-User, solche Dinge. Und meine These ist halt, das schreckt den Windows-User wahnsinnig ab. Mich hat das damals erinnert an die Zeit von Windows 95, wo man ab und zu noch in den DOS-Modus wechseln musste, um gewisse Dinge zu tun. Und das ist einfach schon ewig lange her. Ja, und meine These ist, haltet bitte die Umsteiger nicht mit diesem Terminal auf, also, oder erzwingt nicht von ihnen, dass sie das lernen müssen, weil es ist genau wie du gesagt hast, Ralf, irgendwann werden sie wahrscheinlich von alleine drauf kommen und werden wahrscheinlich von alleine rausfinden, was das alles für coole, coole Features bietet, aber wenn man das schon vor dem Umstieg als Bedingung hinstellt, dann wird man sehr, sehr viele User abschrecken, den Wechsel überhaupt zu machen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Früher oder später landest du irgendwann mal aus eigenem Bedürfnis in der Kommandozeile und dann findest du das cool und kannst da deine Sachen sehr viel einfacher drin machen. Aber eben.
Also meine erste Erfahrung war übrigens aber ganz furchtbar damit. Da habe ich ein Problem gesucht für die Problemlösung für die beleuchtete Tastatur, die nicht funktioniert hat. Und dann hat jemand im Forum mir einen Link zu einem Git-Repo geschickt und dann bin ich da rein und wusste nichts, was ich damit anfangen soll und habe dann mir ersucht, wie man das pult und wie man das versucht zu installieren und bin nicht weitergekommen und habe irgendwann rein zufällig rausgefunden, dass es dieses Programm auch über die Anwendungsverwaltung hier auf Linux Mint gibt, dass ich mit einem Klick installieren kann. Das ist nicht so toll gelaufen. Aber
ja gut, Git-Repos, das ist eine eigene Folge.
Ja, absolut. Oder zwei.
Ja, also das ist was eher für Leute, die selber Software erstellen. Das Fass machen wir heute nicht mehr auf. Ja, kommen wir zum achten Punkt, Updates und Softwareverwaltung. Da läuft es ja auch ganz anders, als man das unter Windows gewohnt ist. Also ich würde mal sagen, die sinnvolle Softwareverwaltung haben die Linux-Systeme vor vielen Jahrzehnten erfunden, bevor dann Apple mit seinem App Store daherkam. Ne? Also ja. das kennen wir in der Linux-Welt ja gar nicht anders. Es gibt Repositories, in denen von den Maintainern Software eingepflegt wird und man installiert bitte nur aus diesen Repositories und sucht sich nicht irgendeine Exe-Datei im Internet aus dubiosen Quellen heraus und installiert die. Und ich glaube, das ist für die Umsteigerinnen auch ein großer Unterschied.
Absolut. Und wenn ich gefragt werde, ist das auch einer der großen oder der sehr, sehr starken Argumente, um auf Linux umzusteigen, weil unter Windows ist das wirklich furchtbar gelöst. Also das Zeug wird schon automatisch, also jetzt mal die System-Updates werden automatisch runtergeladen, aber jeder Windows-User kennt es. Ich will das Notebook ausschalten und dann beginnt es mit der Installation von Updates und ich will den Laptop doch eigentlich einpacken und irgendwo hin damit und dann starte ich das nächste Mal neu und dann installiert es die Updates noch zu Ende oder muss dann noch mehrmals neu starten, bevor ich überhaupt mit der Arbeit beginnen kann? Also das ist ganz furchtbar und als Windows-User kenne ich auch, dass fast egal, welches Programm ich öffne, dass zuerst mal Aktualisierungen geprüft und installiert werden. Also es ist alles sehr, sehr zäh und das wurde mir aber erst bewusst, nachdem ich umgestiegen bin. Und jetzt bei Linux Mint, da kann ich einstellen, lade mir die Pakete runter und installiere sie auch gleich selbst und ich habe damit eigentlich fast nichts mehr zu tun, außer wenn ich mal zwischendurch mit dem Passwort bestätigen muss. Also das finde ich super und verstehe nicht, warum da Windows eine eigene Schiene fährt. Sie werden Gründe haben.
Ja. Gut, also ich sag mal, ein Wermutstropfen kann ich jetzt deiner Begeisterung schon entgegensetzen. Ui. Und das ist so, ja, ist das ein Wermutstropfen? Die verschiedenen Paketformate. Also früher, in der guten alten Linux-Zeit, war es ja so, dass jede Distribution hatte halt ihr originäres Paketformat. Und damit war es gut. Ne? Da hast du deinen Paketmanager gehabt und dann hast du nach irgendeiner Anwendung gesucht, GIMP oder VNC oder was weiß ich. Und dann hast du dann ein Paket gefunden, was von den Maintainern dieser Distribution bereitgestellt wurde. So. Und dann kamen die Containerformate, sprich Snap, Flatpak, App Images, die ja ein Heilsversprechen mit sich gebracht haben, dass nämlich die Entwickler nur noch ein Paketformat generieren müssen, was auf allen Distributionen läuft. Was ja auch tatsächlich so ist. Aber Stand heute ist es so, und ich rede da jetzt mal aus Arch oder aus Manjaro-Sicht, Wenn ich den Paketmanager in Manjaro öffne, dann kann ich nach irgendeiner Anwendung suchen und finde fast immer das native Format und das Flatpak-Format. Und wenn ich es eingeschaltet hätte, was ich nicht habe, würde ich auch noch ein Snap-Paket dazu finden. Mhm. Und das, finde ich, ist dann eine sehr schwere Entscheidung für Anfänger, Umsteigerinnen, zu sagen, ja, soll ich mir jetzt, ja, LibreOffice ist ein schlechtes Beispiel, GIMP oder KDN Live, den Videoeditor, als Snap, als App-Image, als Flatpak oder nativ installieren. Mhm. Standst du auch schon mal vor so einer Entscheidung, Peter?
Ja, aber ich weiß nicht, für welches Programm genau. Aber ja, und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das eine Suchresultat hatte das FlatHub und das andere nicht. Und dann habe ich mal versucht herauszufinden, was das ist, und habe irgendwie verstanden, dass FlatHub mega cool und mega umstritten und deshalb ein Quatsch ist. Das ist, das kommt extrem darauf an, wie man fragt. Ja, das ist so. Das hat es sicher nicht einfacher gemacht. Aber eben dagegen die Windows-Welt, gut, da versuchen sie jetzt auch den Microsoft Store da aufzubauen, aber das ist noch sehr rudimentär, da findet man fast nichts Schlaues. Das heißt, als Windows-User bin ich es gewohnt, DuckDuckGo anwerfen und nach irgendeinem Programm zu suchen und, wie du schon gesagt hast, mir dann eben dubiose Batch-Dateien runterzuladen. Also es ist auch nicht besser, ja. Aber da hast du schon einen Punkt, ja, dass Linux ist nicht ganz perfekt, wie es ist.
Ich glaube, das ist eine Sache, die sich über die Zeit auch regeln wird. Also wir sehen jetzt schon, dass die meisten Distributionen das Snap-Format ablehnen, weil es halt so ein Canonical-Eigenweg ist. Flatpaks sind im Aufwind, funktionieren sehr gut. Also wie gesagt, im Moment sind wir, denke ich mal, so auf diesem Punkt, du hast deine nativen Pakete, also bei dir sind das dann Debian-Pakete und Flatpaks, die dir angeboten werden. Da muss man immer gucken. Also ich kenne auch viele Anwendungen, die laufen besser in dem einen Format oder in dem anderen Format. Also bei GIMP zum Beispiel.
Spannend. Okay.
Ja, ja, also manchmal muss man ausprobieren, oder? Da ist das eine Paket wirklich besser als das andere. Und da kann man nicht sagen, das Native ist besser als das Flatpak. Das kommt ganz drauf an, wie das paketiert wurde. Ja, ist nicht die optimale Lösung, weil man möchte natürlich, dass eine Anwendung so läuft, wie sie von den Entwicklern auch erdacht wurde. Aber es gibt wirklich Unterschiede. Aber ich denke, über die nächsten Jahre wird sich das noch so ein bisschen aussieben.
Ja.
Ja, vorletzter Punkt, Sicherheits- und Berechtigungssystem. Ich denke, den können wir schnell überspringen, weil für Umsteigerinnen und Anfänger ist das vermutlich kein Thema. Was meinst du?
Man muss sich daran gewöhnen, dass man ab und zu nach dem Passwort gefragt wird, wo man unter Windows per Klick bestätigen muss, ja, ich will das wirklich. Der Zweck ist eigentlich der gleiche. Es ist einfach Version sicher und Version unsicher oder weniger sicher. Ja, aber...
Ja, gut. Kommen wir zum 10. Punkt. Den finde ich wieder wichtiger. Dual Boot oder vollständige Migration. Ja, also Dual Boot ist halt, du hast dein bisheriges Betriebssystem, Windows, macOS, hast du parallel laufen zu der Linux-Distribution deiner Wahl, und beim Booten kannst du entscheiden, willst du jetzt in Windows oder in Linux rein booten. Ich muss sagen, ich habe das selbst nie gemacht. Mein Weg war eigentlich immer, eine vollständige Migration zu machen. Also dein Rechner läuft unter Linux. Und wenn du noch ein anderes Betriebssystem brauchst, habe ich eigentlich immer eine virtuelle Maschine verwendet und darin dann noch ein Windows installiert. Aber sagen wir mal, Nein, das habe ich nicht gemacht, weil ich Windows nicht brauchte, aber das wäre meine Empfehlung. Hat den Vorteil, dass du während des Betriebs zwischen zwei Betriebssystemen wechseln kannst. Also einmal das Native, was du installiert hast auf deiner Kiste und in der virtuellen Maschine dann das andere Betriebssystem. Kannst du wechseln, wie du willst, ohne neu booten zu müssen. Wie siehst du das, Peter?
Ja, also Anfängern wird ganz oft empfohlen, Dual Boot einzurichten, wenn sie Linux ausprobieren wollen. Und ich wollte das tatsächlich auch tun selbst und habe nach etwa 2,5 Stunden aufgegeben. Kann ich gerade was dazu sagen? Also wenn man auf Dual Boot verzichtet und das mit virtuellen Maschinen macht, dann spart man sich wahrscheinlich relativ viel Ärger. Bei mir war das Problem, dass die Linux-Installation mit einer Fehlermeldung abgebrochen hat. Die wurde für etwa 3-4 Sekunden angezeigt. Die musste ich dann abfotografieren und dann danach suchen, was dann da das Problem ist, und habe dann herausgefunden, ja, du kannst Secure Boot im BIOS nicht aktiviert lassen. Und wenn ich das aber deaktiviere, dann hat sich Windows geweigert aufzustarten. Mm, ja. Und dann hätte ich eigentlich Windows aufstarten müssen. Da wird ein Tool angeboten, zumindest unter Windows 11, wo man den Betrieb ohne Secure Boot einrichten kann. Dann wird da stundenlang wird irgendwas durchgerechnet und dann kann man das umstellen und das System ohne Secure Boot betreiben. Und da habe ich irgendwann einfach entnervt gesagt, nee, weißt du was, jetzt sichere ich schnell meine 2-3 wichtigen persönlichen Dateien irgendwo und formatiere die gesamte Harddisk.
Genau. Ja, damit sind wir mit diesen 10 Punkten durch. Wir haben hier noch sehr viel mehr, was der Peter da in die Shownotes geschrieben hat. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir begrenzen das mal auf einen letzten Punkt, den vermutlich sehr viele Umsteigerinnen interessieren wird, nämlich die Wahl der Distribution. Ja, was soll man dazu sagen? Also mein Tipp wäre, orientiert euch gar nicht so sehr an der Distribution, sondern an der Benutzeroberfläche. Weil das ist das, was ihr täglich vor der Nase habt, was euren Arbeitsablauf bestimmt. Und da gibt es die beiden großen, also KDE Plasma, eher Windows-ähnlich, und auf der anderen Seite den GNOME Desktop, eher Mac OS ähnlich, also ich hasse diesen Vergleich, aber der wird immer wieder gemacht. Und dann gibt es natürlich noch die anderen, also Cinnamon, das was Peter benutzt, XFCE für schwächere Rechner, demnächst Cosmic, der neue Stern am Desktop-Himmel. Also es gibt sehr viele Desktop-Umgebungen, und ich würde mich eher daran orientieren, schaut euch Videos an, am besten nicht bei YouTube, sondern auf alternativen Kanälen, dann bekommt ihr einen guten Eindruck, wie das grafisch aussieht, wie so die Workflows sind da drin. Und ich würde jetzt mal nicht so viel Gewicht auf die darunterliegende Distribution legen, weil die funktionieren eigentlich alle. Der einzige Punkt, der dabei zu überlegen ist, wollt ihr Rolling oder wollt ihr, wie heißt denn das? Ich sag jetzt mal Long-Term Stable. Support.
Aha, ja.
Ne? Also sowas wie Linux Mint, da habt ihr so ein, ja, mir fällt nicht der richtige Begriff ein. Also ihr bekommt jedes Jahr eine neue Version und dazwischen ist Ruhe, mal von Security Updates abgesehen. Und Rolling, da bekommt ihr halt laufend die neuesten Pakete eingespielt und ihr müsst nie wieder migrieren oder neu installieren. Peter, Rolling oder nicht?
Ich habe bis zur letzten, also bis zur Folge 100, nein, das stimmt doch gar nicht, das ist eine viel ältere Folge von euch, nicht gewusst, dass es einen Unterschied gibt. Und auch heute noch weiß ich nicht, was mir lieber wäre. Also Rolling, ja, man ist immer auf dem aktuellsten Stand. Es klingt super. Ja, aber eben auf die Long-Term-Versionen zu setzen, es gibt auch Gründe dafür. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das den Einsteiger wirklich schon beschäftigen soll. Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf einer LTS-Version und habe noch nie irgendwas vermisst. Aber es kann auch sein, dass es mal andersrum ist.
Gut, also dann sage ich mal, Einsteiger nimmt so ein Long-Term-System. Das ist stabil, läuft und irgendwann müsst ihr halt updaten,
Genau.
upgraden.
Und noch meine Bitte an die Linux-Community, wenn ihr gefragt werdet von einem Einsteiger, welche Version soll ich oder welche Distribution soll ich verwenden, dann antwortet bitte nicht sowas wie muss jeder selber wissen oder musst du halt ausprobieren, weil ich will ja nicht 400 Distributionen ausprobieren. Am hilfreichsten ist es, wenn ihr eine einzige Empfehlung abgeben könnt. In deinem Fall würde ich das hier nehmen. Das ist zwar eine sehr verkürzte Antwort, aber es hilft dem Umsteiger ungemein, wenn er klare Empfehlungen hat, als wenn er 5, 6, 7 Distros empfohlen bekommt. Das kann eine unglaubliche Hürde sein. Das war bei mir so. Und deshalb lieber eine Antwort, die im Einzelfall vielleicht nicht perfekt ist, aber die einfach dazu führt, dass wieder ein Mensch mehr das Linux mal installiert und ausprobiert und auf den Geschmack kommt.
Ja, gehe ich absolut mit. Was hältst du denn von meiner Empfehlung, dass Anfängerinnen eher auf den Desktop schauen sollten als auf die Distro?
Absolut bin ich da dabei. Genau. Also es ist auch als Windows-User beschäftigst du dich ja null damit, was im Hintergrund abläuft. Also das, was wir bei Linux zwischen Desktop und der Distro unterscheiden, das gibt es zwar auch bei Windows, aber der Windows-User kennt das gar nicht. Das heißt, es würde ihm gar nichts nützen. Oder es wäre für die meisten wahrscheinlich viel zu viel Information, sich jetzt mit dem Hintergrund zu beschäftigen, geschweige denn mit dem Kernel. Sondern auch hier das Wichtigste ist, der Erstkontakt, das ist der Desktop, der muss ansprechend sein, der muss Spaß machen, das tut er. Und wenn man das mal gemacht hat, dann hat man nachher immer noch Zeit, sich mit dem Ganzen dahinter zu beschäftigen. Und eben, das hast du auch gesagt, so in den Basics sind alle Distributionen sehr, sehr vergleichbar. Man kann mit allen, kann man einen PC tiptop verwenden. Ja, und dann im Detail eben, wie gesagt, da kann man sich später noch schlau machen, ja, ob man das vielleicht wechseln möchte.
Sehr schönes Schlusswort, Peter. Und damit machen wir den Sack zu. Das war Folge 101 von Captain It's Wednesday. Die Dalmatiner legen sich jetzt in ihr Körbchen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, um Feedback für diese Folge zu liefern. Macht mit in der Community und bei GNU/Linux CH. Es war uns eine Freude. Nächste Woche sind wir mit der Folge 102 wieder bei euch. Vielen Dank, Peter.
Vielen Dank euch, vielen Dank dir, Ralf. Macht's gut.